Was, wenn dein Prüfer gar nicht wissen will, ob du alles auswendig gelernt hast, sondern nur, ob du weißt, warum du tust, was du tust? Und was, wenn ich dir sage, dass viele Azubis genau an dieser Stelle ins Straucheln kommen? Ich spreche da aus Erfahrung, sowohl als ehemaliger Prüfling als auch als aktueller Prüfer, obwohl die Antwort eigentlich total logisch ist. Wenn du wissen willst, wie du im Fachgespräch mit Struktur, Verstand und sehr, sehr guten Beispielen überzeugst, dann bleib jetzt dran. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit mir, Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und auch Videoformat auf YouTube, mit dem es um die Welt der Elektrotechnik geht. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause, in der Industrie oder beim Kunden im Handwerk. Ja, und willkommen zum Teil 2 der Fachgesprächsreihe Elektroniker für Betriebstechnik im Elektrotechnik-Podcast, vorne mit mir, Giancarlo the Teacher. Und Nummer 1 vorweg, es ist jetzt nicht so, dass nur weil ich jetzt sage, es ist für Elektroniker Betriebstechnik, dass dann die Energiegebäudetechniker komplett hier außen vor sind. Dazu habe ich ja auch schon eine Reihe gemacht an Fachgesprächsfragen. Und wer sich das alles mal so ein bisschen anhört, weil ich meine, es ist for free, ihr könnt bei Spotify, ihr könnt es euch bei YouTube reinziehen, ihr könnt euch meine Blätter, wo ich die Fachgesprächsfragen mal runtergeschrieben habe, könnt ihr euch runterladen. Auch diesen Teil hier, den zweiten Teil der Fachgesprächsfragen und auch den ersten Teil findet ihr natürlich bei mir im Download-Bereich, genauso wie den dritten Teil, der dann noch folgen wird zum Zeitpunkt jetzt. Und da werdet ihr sehen, dass sich einiges deckt. Das heißt also, ihr solltet nicht einfach nur sagen, okay, das ist jetzt für die Energiegebäudetechniker und das ist für die Betriebstechniker und das ist für Automatisierungstechnik. Irgendwo deckt sich das Ganze ja, ja, während der Prüfung. Klar, anlagenspezifisch kommen dann vielleicht nochmal so ein paar Fragen zu einem Sensor, zu einem Arbeitsablauf beziehungsweise zu einem Prozessablauf. Kein Ding, natürlich. Und auch bei den Betriebstechnikern mehr auf die SPS-Programmierung, bei den Energiegebäudetechnikern mehr auf die Verlegung per se. Aber hey, das sollte trotzdem nicht der Punkt sein, wo ihr jetzt abschaltet, sondern wirklich mal kurz reinhört. Könnt euch beim Spazierengehen oder im Gym, hört euch das gerade mal an, macht euer Workout in der Satzpause nochmal kurz angemacht, 2-3 Minuten, mir zugehört. Wichtige Informationen, damit ihr in der Prüfung, im Fachgespräch, wo man ja immer so ein bisschen vage ist, was kommt denn jetzt da dran, dass ihr da bestmöglich drauf vorbereitet seid. Und ich habe euch ja in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass diese Fachgesprächsfragen, das sind meine Fachgesprächsfragen, also die hatte ich während der, nicht nur während meiner praktischen Prüfung, sondern allein schon während der Vorbereitungszeit habe ich mir diese Fragen zusammengesucht, immer wieder zusammengeschrieben, habe ältere Semester gefragt, also Lehrjahre, die vor mir fertig waren, beziehungsweise mit dem Ausbilder, beziehungsweise mit Gesellen, habe ich mich da so ein bisschen unterhalten und immer so ein bisschen gesammelt, ja, mal geguckt, okay, auch im Internet, hey, was wird man denn da so gefragt, damit man einfach bestmöglich darauf vorbereitet ist. Und das habe ich für euch hier zusammengetragen. Deshalb, Leute, das finde ich, ist schon mal ein Daumen nach oben wert, beziehungsweise 5 Sterne auf Spotify und iTunes und am besten noch einen Kommentar mit, danke für deine Mühe oder Ehrenmann, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich antworte dir auch sehr, sehr gerne. Und wenn du sagst, hey, du hast ein eigenes Thema zu einer Podcast-Folge, dann auf jeden Fall über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de eintragen. Schickt ihr ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr von mir eine Rückantwort. Müsst ihr vielleicht bei euch im Spam-Ordner gucken, ob da Elektrotechnik-Podcast die Mail von mir auftaucht. Und dann ist vielleicht schon euer Thema, eure Anliegen Teil meiner nächsten Podcast-Folge oder eines Mittwochs-YouTube-Videos, wo ich dann eben im Prinzip auf Rechenaufgaben oder spezifischere Sachen eingehe, die mehr fachlicher Natur sind, wo es halt eben, ich sag mal, ein kürzeres Video bedarf. Aber ihr solltet euch auch, und das ist mein letzter Advice jetzt, bevor wir einsteigen, für den Newsletter von mir eintragen. Ja, den habe ich extra ins Leben gerufen. Einmal im Monat verschicke ich im Prinzip ein Newsletter an euch. Ihr tragt euch da ein, könnt euch jederzeit auch wieder austragen, wo ich euch informiere, was im nächsten Monat alles an Videos so kommt und die Highlights der vergangenen Wochen, sodass ihr seht, ey, guck mal, das habe ich vielleicht verpasst oder hey, guck mal, das kommt im nächsten Monat, trage ich mir gleich meinen Kalender ein, das ist doch mal interessant. Oder ihr seht, hey, da fehlt mir noch ein Thema, dann könnt ihr es mir natürlich auch darüber schreiben. Okay, also, heute geht es ums ans Eingemachte. Ja? Wir sprechen über Fragen, die sich nicht auf den Aufbau deiner Anlage in der Gesellenprüfung bzw. AP2, Abschlussprüfung Teil 2, der Teil der 70% zählt, konzentrieren, sondern auf dein Verständnis für Planung, Sicherheit und Qualität. Und das klingt erstmal sehr trivial, sehr einfach und genau da liegt meistens auch der Punkt, wo die Azubis ins Straucheln geraten, weil es zu viel gibt. Man denkt, ja, ist doch logisch, ist doch klar. Aber es mal in Worte auszudrücken, in zwei, drei geraden Sätzen, dass der Prüfer, da sitzen Meister, da sitzen Gesellen, da sitzen Lehrerkollegen, die teilweise auch einen Meister und einen Techniker haben, die das alles schon zum Teil durchhaben. Klar, die studierten jetzt nicht in der Gesellenprüfung, die sehen das eher anders. Ich aber für meinen Teil weiß genau, wie man da gesessen hat und auch die Meister. Deswegen ist das immer wieder schön, wenn so ein Fachpraxislehrer sich mit den Meistern austauscht. Wir merken einfach sofort, ob ihr Ahnung habt oder nicht. Und deswegen jetzt hier aufpassen, ja. Die Themen heute. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Lasten- und Pflichtenheft? Warum du beim Prüfprotokoll besser zweimal unterschreiben solltest, beziehungsweise unterschreiben lässt, und was du sagst, wenn du beim zweiten Mal alles besser machen willst. Ich verspreche dir, nach dieser Folge hast du nicht nur gute Antworten, du wirst sie auch besser verstehen. Und die erste Frage, damit wir einsteigen, ist, also ich habe ja den ganzen Katalog, aber ich habe ihn dreigeteilt, damit das Ganze so ein bisschen einfacher zu hören ist, mit dir ein bisschen, ich sag mal, nicht alles am Stück, ja, dann wäre es eine 90-Minuten-Folge und dann irgendwann macht der Kopf zu, deswegen heute auch nicht allzu lang, schön gedrittelt. Die erste Frage ist, woher hast du die Infos zu deinen Bauteilen? Und diese Frage habe ich extra für euch mal auf YouTube, seht ihr das Arbeitsblatt im Prinzip, beziehungsweise das Infoblatt, was ich euch ja unten zum Download bereitgestellt habe, was ich wieder in meiner Freizeit zur Verfügung gestellt habe, wenn man so möchte. Und zwar geht es ja darum, okay, woher habt ihr die Informationen? Und der meiste, der Standard-Azubi sagt ja von der Materialliste. Ja, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, was habe ich denn da jetzt überhaupt an sich für ein Bauteil verbraucht? Nur weil da jetzt steht Motorschutzrelais, aber von welcher Marke, was für Einstellmöglichkeiten, Nennstrom und so weiter, das müsst ihr ja irgendwo herziehen. Und es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt einfach sagt, ich habe es von der Materialliste oder mein Ausbilder hat mir die Materialliste zur Verfügung gestellt oder das Bauteil einfach bestellt. Sondern stellt euch vor, ihr seid ja dafür verantwortlich. Am Ende des Tages wird ja geprüft, ihr werdet Geselle am Ende und wenn ihr irgendwas bestellen müsst, dann müsst ihr auch das richtige Bauteil für den richtigen Einsatzzweck wählen. So, und dann müsst ihr sagen, okay, klar, kann ich sagen, im ersten Moment, ich habe die Infos aus der Materialliste, aber dann geht es ja weiter, ich suche mir das Teil raus. Ich habe jetzt zum Beispiel mal ein Motorschutzrelais von Eaton für euch rausgesucht, 9 Ampere bzw. 12 Ampere, ein Schließer, ein Öffner, kennt diese 9596 bzw. 9598, das ist ja die Kontaktbezeichnung für Schließer und für den Öffner. Und IP20, was bedeutet das Ganze, dass ihr diese Sachen auch darauf deuten könnt, weil im Prinzip könnte sich ein Prüfer auch ein Datenblatt einfach mal davon nehmen und könnte sagen, was bedeutet das denn? Was bedeutet denn IP20? Auf was stelle ich denn das Motorschutzrelais denn ein? Stelle ich es denn immer auf den Nennstrom oder vielleicht auch mal auf das 0,58-fache? Denkt dran bei Stern-Dreieck-Anlauf, ja? Also, sagt ihr sowas wie, okay, ich habe das Ganze aus dem Datenblatt und Katalogen der Hersteller und das ist im Prinzip wie so ein Mechaniker bei einem Auto, ja? Welcher Motor kommt rein? Was darf der leisten? Welches Öl? Welche Sprit und so weiter? Das muss der ja auch rauslesen. Der kann ja einfach sagen, okay, da kommt jetzt ein Auto, oh, ich habe hier Öl noch stehen. Oh ja, gut, okay, machen wir Ölwechsel, machen wir einfach so. Ah, Filter passt nicht. Ach, machen wir mit der Schere, schneiden wir ein bisschen zu oder machen wir ein bisschen mit der Flex, machen wir ein bisschen kleiner, dann passt das schon. Nee, das funktioniert ja eben nicht und ihr wisst es doch selber, wenn ihr gerade in der Abschlussprüfung Teil 2 seid, in der Abschlussprüfung Teil 1, natürlich müsstet ihr es da auch schon wissen, ja, dass ihr eben nicht jedes Sicherungselement für jede Leitung nehmen dürft. Was haben denn diese B, C, D Charakteristik zu sagen. Warum nehme ich eine Schmelzsicherung? Warum nehme ich die Schmelzsicherung in der und der Größe? Was hat denn das mit Selektivität zu tun? Was hat der FI damit zu tun? Was steht denn da drauf? Ja, was bedeuten denn diese 40 Ampere? Was bedeuten denn diese 0,03 Ampere? Bei einem Leitungsschutzschalter, was bedeuten denn diese 6000 da drauf, ja? Das Bemessungsschaltvermögen, wann löst der aus? Wann fängt er an zu zucken? Wann löst er sicher aus? Bei jeder dem, was du für eine Charakteristik habt. Also, es können da Fragen auf euch einprassen und ihr müsst einfach in dem Moment souverän antworten und könnt im Prinzip das Beispiel von dem Kfz nehmen und könnt sagen, hey, guck mal, ich muss ja da genauso gucken, was für ein Öl reinkommt. Ich gucke in der Betriebsanleitung. Ihr habt die Materialliste, ihr habt die Datenblätter, ihr habt das Internet, könnt einen Katalog vom Hersteller gucken. Und so habt ihr im Prinzip dann eure Informationen, die ihr euch da rausziehen könnt. Also, wenn ihr gefragt werdet, woher hast du die Infos zu deinen Bauteilen, dann habt ihr da die Antwort. Und dann geht es schon weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welcher Arbeitsschritt hat am meisten Zeit in Anspruch genommen und warum? Ja, also ihr habt im Prinzip, Also welcher Arbeitsschritt hat bei dir am meisten Zeit in Anspruch genommen? Und da gibt es jetzt nicht die Antwort. Da gibt es jetzt nicht die Musterantwort. Da müsst ihr schon selber überlegen. Weil es kann je nachdem, der eine ist stark im Programmieren, der andere hat länger mit dem Quadraten gebraucht. Das ist eher eine individuelle Antwort. Ich kann euch aber trotzdem mal meine nennen und die war, bei mir war es damals ganz klar die Dokumentation. Wenn ich heute Schülern Schaltpläne als Auftrag gebe, zeichnet den Schaltplan. Ihr müsst es von Hand zeichnen. Und ich kriege wirklich die Krise, allein schon in der Gesellenprüfung, Teil 1, Teil 2, ist es vollkommen egal. Und ihr seid im Lernfeld 2, Schaltpläne zeichnen. Ihr müsst die von Hand zeichnen. Das sieht immer schön aus. Im Buch ist er fertig. Ihr könnt ein Foto machen. Ihr könnt das auf dem iPad, könnt das hässlich machen. Dann drückt den Knopf und dann macht er euch das schön. Aber in der Prüfung müsst ihr das Ganze auf dem Papier zu Papier bringen. Ihr müsst damit einem Lineal zeichnen können. Ihr müsst das Schaltzeichen vernünftig zeichnen können. Ihr müsst alles eintragen. Das heißt also auch, wie viel Adern ihr verwendet habt. Klar, Stromlaufplan, zusammenhängende Darstellung, kommen andere Informationen rein. Aber ihr müsst zumindest die Betriebsmittelkennzeichnung unten links hin machen. Ihr müsst den N und den PE gesondert kennzeichnen mit dem Strich und dem Punkt, mit dem Strich und dem anderen Strich für den PE. Ja, wie so ein schräges T, also so ein kursives T, wie das ja aussieht. Bei einem Übersichtsschaltplan, Verlegeart, Anzahl der Adern müsst ihr eintragen, ja, was für einen Leitungstyp ihr genommen habt. Und das muss in die Zeichnung noch mit rein, auch beim Installationsplan, ja, wo ihr das Ganze räumlich einsetzt. Und deswegen sage ich auch, guck mal, Dokumentation frisst schon viel Zeit, wenn man das vernünftig machen will. Denn warum frisst das gerade bei mir am meisten Zeit? Weil ich weiß, wenn ich der zweite, dritte Elektriker bin, der auf eine Baustelle kommt und ich finde da einen Plan vor, der aussieht, als ob er von einem Dreijährigen gezeichnet ist, nur weil es eben gerade mal schnell gehen musste, weil ich kriege ja Stundenlohn, ich werde ja stundenweise bezahlt, beziehungsweise ich werde ja pro Auftrag bezahlt, ich muss schnell auf die nächste Baustelle, ich habe Eile. Nee, Leute, ihr müsst euch selber denken, ihr kommt als zweiter, dritter Mann auf die Baustelle und findet einen wunderbaren Plan, da ist alles schön eingetragen. Ihr findet euch sofort zurecht, ey geil, da brauche ich gar nicht lange suchen, dann kann ich mich direkt um die Fehlersuche kümmern, anstatt dass ich mich erst mit Dechiffrierung, damit ich das Ganze dechiffrieren kann. So, Ausländer und diese Worte, okay. Also, wie gesagt, Dokumentation, weil die eben nicht für mich, sondern auch für den Kunden auch verständlich sein muss. Ja, deswegen hat die Dokumentation auch viel Zeit gefressen, gerade in der Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2. Und wer schon mal versucht hat, seine eigene Anschrift von letzter Woche zu entziffern, weiß, das kann schon mal dauern, wenn man sich zu sehr beeilt hat. Deswegen, Leute, nehmt euch da so viel Zeit wie nötig, aber auch nur maximal, ja, wie viel ihr auch habt. Also es bringt nichts, wenn ihr dann sagt, ihr habt jetzt von euren 8 Stunden, 5 Stunden mit der Dokumentation verbracht und dann habt ihr nur noch 3 Stunden zum Quadraten. Das wäre halt nicht so schlau. Ne? Aber wie gesagt, zweite Frage, welcher Arbeitsschritt hat am meisten Zeit gefressen und warum? Sowas kann euch auch unterkommen. Dann geht's auch schon weiter. Und zwar kommen wir jetzt schon zum Lastenheft. Ja, das Lastenheft für Elektroniker, Betriebstechnik, immer wieder so ein Thema. Was macht das Lastenheft? Was steht da drin? Ihr habt es schon in Prüfungen vorher ja schon drin stehen, ganz klar. Also das Lastenheft ist quasi ja der Wunschzettel vom Kunden. Ja, was möchte er haben? Da kannst du alles draufschreiben. Ja, steht drin, was soll die Anlage können? Wofür ist sie gedacht? Also das Was steht da drin und das Wofür steht da drin. Ihr habt im Tabellenbuch auch eine wunderbare Seite, 100%, sei es im Westermann, sei es im Europa, Elektroniker Betriebstechnik würde ich auf jeden Fall das Westermann empfehlen, finde ich zumindest, ist viel, viel schöner aufgebaut für die Betriebstechniker, Energiegebäudetechnik, ich habe bis jetzt mit dem Europa wenig zu tun gehabt, was das Tabellenbuch angeht, Fachkunde, okay, aber bei Westermann, da fühle ich mich eher zu Hause. Kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich Betriebstechniker bin. Nichtsdestotrotz, da steht nämlich eine Übersicht. Da seht ihr dieses Lastenheft, was wofür und Pflichtenheft, wie und womit. Ja, aber kommen wir gleich drauf. Also, das was und wofür steht da drin, also das ist wie, wenn du beim Architekten sagst, ich will ein Haus mit 3 Schlafzimmern und einem Garten. So, das ist im Prinzip dein Lastenheft. Ja, das sagst du dem Architekten und der Architekt muss jetzt gucken, okay, du hast die Grundstücksfläche, du hast so viel Platz, du hast das Budget, wie groß machen wir es, womit machen wir es? Also womit setzen wir das Ganze um? Aber das kommen wir ja gleich zu. Erstmal Lastenheft, was und wofür. So, Wunschzettel vom Kunden, wenn man so möchte. So, und dann kommt nämlich die nächste Frage. Und was ist das Pflichtenheft? Ja, und jetzt müsst ihr natürlich punkten. Jetzt müsst ihr sagen, okay, aha, die Pflichtenheft, kein Problem. Pflichtenheft kenne ich auch. Und habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist jetzt mein Plan als Elektroniker. Ich als Elektroniker sage jetzt, okay, wie setze ich das Ganze um? Wie setze ich den Wunschzettel vom Kunden um? Mit welchen Bauteilen, mit welcher Verdrahtung, mit welchem Programm? Ja, das ist das Wie und Womit. Ja, der Architekt sagt, was er vorhat. Ich sage, wie ich das baue. So, ja, dass er sagt, okay, da müssen noch 5-6 Steckdosen hin. Da muss noch das hin. Da muss noch der Schalter hin. Da muss noch kein X rein. Okay, ich sage dir, mit welcher Marke kann ich vorschlagen? 2, 3. Ich kann dir sagen, was ich für eine Verdrahtung brauche. Ich kann dir aber auch sagen, genau wie ich es umsetze und womit. Deswegen Pflichtenheft, Lastenheft müsst ihr auf jeden Fall kennen. Und ich habe euch auch eine Grafik in meinem YouTube-Video eingebaut. Da könnt ihr das Ganze nochmal schön sehen. Ja, und dann geht's weiter zur nächsten Frage. Also ihr merkt, ich versuche jetzt nicht allzu viel Zeit zu verschwenden. Ich laber euch schon mittendrin genug die Ohren voll. Aber nächste Frage ist, welche Medien hast du zur Informationsbeschaffung genutzt? So, und das ist jetzt so eine Frage, ja, was sage ich dazu? Welche Medien habe ich genutzt? Was würdet ihr sagen? Welche Medien, also wirklich Medien, und dazu zählen wirklich viele Sachen. Ihr habt ja einmal, klar, Internetrecherche macht jeder. Also wer heute das nicht nutzt, Smartphone, ich habe mal gegoogelt, hey, wie kann die Prüfung aussehen? Ich habe die Unterlagen, welche ich ja schon von der IHK bekommen habe, also die Vorbereitungsunterlagen habe ich gecheckt. Ich habe die Materialliste gecheckt. Ich habe aber auch mein Tabellenbuch habe ich genutzt, ja, um vielleicht mal die ein oder andere Info rauszubekommen oder einen Teil vom Schaltplan, dass ich den vielleicht wiederfinde und besser nachvollziehen kann. Ich habe Kollegen gefragt in der Firma und natürlich, klar, die guten alten Datenblätter. Das sind so Sachen, die solltet ihr alle nennen. Wenn ihr nur stumpf sagt, oh, ich habe im Internet geguckt, ja, was macht ihr denn bei einem Stromausfall? Was macht ihr denn, wenn der Akku leer ist? Was macht ihr denn, wenn ihr irgendwo im Keller seid, ja, wo meistens auch die schöne Unterverteilung ist oder in der Industrie? Ihr seid irgendwo, wo schlechter Empfang ist, ja, dann funktioniert's WLAN nicht, weil die IT irgendwie Mist gebaut hat oder weil wir gerade irgendwie ein Internetproblem haben vom Anbieter, ja, Telekom lässt grüßen. Und was macht ihr denn dann? Dann müsst ihr das gute alte Papier zur Hand nehmen, ja, Hardware. Und wie gesagt, schaut da lieber zweimal rein, als irgendwie was zu vermuten. Ich bin auch lieber der Freund, einmal zweimal nachgelesen und nochmal eine Bedienungsanleitung und vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise nachgeguckt. Nutzt die Medien, die ihr habt. Ja, ihr sagt, oh, ich habe im Tabellenbuch nachgeguckt. Was haben sie denn im Tabellenbuch nachgeguckt? Naja, schaut, wenn ich ein paar Schütze habe, da steht ja zum Beispiel am Westermann, das weiß ich noch, da stehen auch die Maße von den Schützen drinne. Da habe ich mich immer als Azubi gefragt, das sind so Informationen, warum? Ich meine, die können da irgendeinen Schütz nehmen, weil es ist ja ein Tabellenbuch, ist abgedruckt. Ja, aber der Hinweis, dass die Maße gar nicht so unwichtig sind, ist ja dafür, wenn der Schaltschrank irgendwann mal voll wird. So, dann muss ich ja planen. Okay, ich habe hier eine zweireihige Unterverteilung. Ich will da ein FI hinmachen. Ich will da ein paar Schmelzsicherungen reinmachen. Ich will da noch ein paar LS-Schalter hinmachen. Und dann wird es schon eng für den Schütz. Oder den zweiten oder den dritten. Dann muss man schon mal überlegen, hey, ist da irgendwie ein Schütz, der ein bisschen schmaler ist, bevor ich jetzt hier an der Unterverteilung rumdoktern muss, damit der Schütz noch irgendwie auf die Hutschiene da hinten drauf passt, ja. Deswegen, beschäftigt euch mit eurem Zeug, ja. Ihr habt die Materialliste, ihr habt die Vorbereitungsunterlagen, ihr habt schon so viel vorgegeben bei der AP1, aber auch bei der AP2, dass man sich schon selber zusammenreimen kann, was in der Prüfung dann am Ende drankommt. Deswegen, aber wie gesagt, welche Medien hast du zur Informationsbeschaffung genutzt? Ich habe euch jetzt einige genannt. Wenn ihr das nicht verstanden habt, nochmal zurückgespult, ja, Datenblätter etc., nicht nur Internetrecherche. Okay, gehen wir mal zum nächsten Punkt und der Punkt, der, ja, ich kenne wirklich aus der Industrie. Ja, also da kann ich wirklich für Energiegebäudetechniker schon sagen, habe ich da noch nicht mitbekommen, dass das mal gefragt wurde und zwar Verbesserungsvorschläge nennen im Sinne des KVP. Ja? Und KVP muss man erstmal verstehen, was bedeutet das überhaupt. Es gibt Betriebe, die haben noch nie was davon gehört. Die sehen auch entsprechend aus. Und es gibt Betriebe, die haben das schon so verinnerlicht. Die machen immer mal wieder KVP-Audits. Das nennt sich kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und beim nächsten Mal, also ich habe, bei mir war das, glaube ich, was mit einer LKW-Erkennung. Sowas habe ich da in Erinnerung, 2013 AP2 oder halt 2010, 11 war die AP1. Und zwar ging es darum, okay, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Was würdest du an deiner Anlage verbessern? Ja, und da geht es eher so, kleine Änderungen, große Wirkung. Du hast dich mit deiner Anlage beschäftigt. Du hast gesehen, ey, da ist irgendwie ein Sensor, da passt was nicht. Oder du sagst dir, also da sind zwar mechanische Endschalter, die funktionieren zwar, aber ich würde sie eher berührungslos machen wegen dem Verschleiß. So, Kleinigkeit. Habt ihr euch damit beschäftigt? Oh, hey, vielleicht kommt dann eine Zusatzfrage vom Prüfer, der dann sagt, okay, ja, jetzt willst du einen induktiven Näherungsschalter machen. Warum denn nicht einen kapazitiven? Oder wie funktioniert denn ein induktiver Näherungsschalter? Warum nicht eine Lichtschranke? Na, klar, könnt ihr euch damit auch irgendwo in unsicherem Gewässer manövrieren. Aber wenn ihr schon vorher wisst, hey, so würde ich das Ganze verbessern und ihr würdet das dem Prüfer so sagen, auch wenn er es nicht fragt, könnt ihr trotzdem das Gespräch ja durch eure eigene Intention in die Richtung lenken, wo ihr es gerne hinhaben möchtet. Ja, wenn ich einen Prüfling habe und der sagt mir, ja, wissen Sie, ich habe diesen Auftrag gelesen, ich habe das zwar verdrahtet und so, aber wissen Sie, bei uns im Betrieb, da hätten wir das und das gemacht. Wir hätten andere Sensoren benutzt. Wir hätten vielleicht anstatt diesem Schützen, hätten wir andere benutzt, weil eben die so und so arbeiten. Die sind langlebiger, damit haben wir richtig gute Erfahrung. Dann nehmt ihr so viel Zeit von der Uhr plus ihr führt ein Fachgespräch. Darum geht es ja. Das ist der Sinn von so einem Fachgespräch, dass man mal hört, ey, man kann sich mal fachlich mit euch unterhalten und nicht, dass ich einfach nur einen Fragenkatalog abfrage, ja. Deswegen so ein kleiner Tipp von mir, der große Wirkung auch zeigen kann, auch wieder KVP-mäßig, lenkt das Gespräch in die Richtung, wo ihr es gerne haben möchtet, ja. Ich zum Beispiel habe bei meiner Frage KVP, was ich da besser machen würde, habe ich gesagt, okay, ich würde direkt einen zusätzlichen Sensor einplanen, zum Beispiel jetzt für die Erkennung oder um den Zyklus zu optimieren, ja, diesen ganzen Programmzyklus. Ja, also genau das ist nämlich KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Der Kunde kommt vielleicht mit einer Anfrage und ihr sagt, weißt du was, ich würde sogar noch besser machen. Und dann sagt der Kunde, oh toll, ich werde dir gleich auch noch fachlich werde ich beraten von euch. Da frisst ihr euch aus der Hand. Das ist im Prinzip auch Verkaufen. Ja? So werden euch auch bei Mediamarkt und Saturn werden euch auch irgendwelche Zusatzgarantien verkauft. Ja? Wenn dann gesagt wird, ach, wir haben so viele Kunden, die haben das Handy so oft in den ersten paar Tagen fallen lassen, das wäre ja saumäßig ärgerlich. Wenn dann die Gewährleistung nicht greift, machen sie doch besser die Versicherung. Dann kriegen sie von uns direkt hier im Markt ein neues, gar keinen Stress und die Leute bezahlen für diesen Komfort. Ja, man muss es den Leuten nur richtig verkaufen, ja, jeder andere weiß, okay, brauchst du nicht, aber das ist dann die Erfahrung, aber ihr profitiert ja davon, ihr seid die Fachleute, ja, deswegen kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ich habe euch das auch mal verlinkt, was die Definition davon im Ganzen ist, wie so ein Projektablauf laut KVP abläuft. Und wo die Einsatzgebiete zum Beispiel sind. Einfach mal drüber gelesen. Es geht nicht darum, dass ihr das auswendig lernt, aber dass ihr zumindest mal reinschaut und davon mal gehört habt. Dass ihr, ach, da war doch mal was, da und damit. So, da ist vielleicht ein Prüfer, ein studierter Lehrer, der noch nie was davon gehört hat, den beeindruckt.
Und jetzt folgt Werbung. Als jemand, der sein Leben mit Strom verbringt, sei es auf Baustelle, im Schaltschrank oder im Klassenzimmer, da weiß ich haargenau, wo mein Strom hinfließt und welche Wirkung er hat. Aber was ich mich auch frage ist, wo fließt eigentlich mein Geld hin und welche Wirkung hat er? Und Ehrlich gesagt, ich bin ein Fan von Dingen, die man anfassen kann und die Sinn machen. Und genau deshalb finde ich das Modell von Procon ziemlich spannend. Das ist eine Energiegenossenschaft mit über 40.000 Mitgliedern. Die bauen Windparks, Photovoltaikanlagen und auch Speicher. Und du weißt, Giancarlo the Teacher ist bekennender Fan von PV- und Speichertechnologien. Wenn du hier also Mitglied wirst, investierst du direkt in neue Anlagen, also nicht in irgendeine Bank oder einen Fonds, sondern in echten, sauberen Strom. Und das Beste ist, du bekommst im Idealfall eine jährliche Dividende zwischen 3% und 5%, natürlich je nachdem, wie es läuft. Klar, das Ganze ist keine Garantie, aber wenn ich mir anschaue, was mein Geld auf dem Konto macht, sprich nur chillen, aber nichts erwirtschaften, zumindest nicht für mich, da denke ich mir, dass das schon Sinn macht. Und ganz ehrlich, das Modell von Procon ist transparent, fair und vor allem nachvollziehbar. Wenn du also Lust hast, dein Geld sinnvoll einzusetzen für mehr sauberen Strom in Deutschland, dann schau direkt bei Procon mal vorbei. Und falls du noch nach einer sinnvollen Geschenkidee suchst, so ein Anteil eignet sich auch super zum Verschenken. Perfekt für alle, die was mit Zukunft wollen, statt mit Plastikverpackung. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst dich dann ganz in Ruhe informieren oder direkt Mitglied werden. Werbung Ende. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Guckt ihr richtig damit? Klar, der Meister, wo in einem Betrieb ist, wo er vielleicht sogar bei KVP-Audits öfter mitgemacht hat, der könnte schon mal sagen, ja, ist okay, hast ein paar 2 von 100 genannt, ist okay, weißt du, der Lehrer ist dann voll beeindruckt, so dieser Studierte, die noch nie was davon gehört haben, denkt an meine Worte, glaubt es mir. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist auch schon mega wichtig und zwar Aspekte des Arbeitsschutzes. Nenne Aspekte des Arbeitsschutzes. Und ganz klar sollten bei den Aspekten des Arbeitsschutzes, sollten euch die 5 Sicherheitsregeln reinkommen. Ja? Also ihr werdet niemals als Elektroniker ohne die 5 Sicherheitsregeln mehr leben. Das sind eure 10 Gebote. Das sind eure 5 Säulen. Das ist das, was euch sicher arbeiten lässt. Freischalten, Gegenwiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden kurz schließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken, abschranken. Du musst nachts um 3 Uhr geweckt werden können und sagen, okay, ich hab's voll drin. Wie aus der Pistole muss es geschossen kommen. Ihr kennt diese Sprüche von den Lehrern, gerade von den Älteren, so ich weck dich nachts um 3 und du musst mir die nennen können, ja. Daneben, nach diesen 5 Sicherheitsregeln, worauf ihr Aspekte Arbeitsschutz ist eure PSA. Das heißt, eure persönliche Schutzausrüstung. Hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch, dass ihr dazu mal was gefragt werdet. Was gehört denn dazu? Ne? Und natürlich neben PSA tragen, Betriebsanweisungen beachten. Ihr kennt es auch von Bohrmaschine, Gefahrengütern. Dass da immer schön diese mit dem blauen oder mit dem roten oder mit dem grünen Rahmen, dass da was steht, was da drin ist, was für eine Gefahr davon ausgeht und wie du dich davor zu schützen hast, ja. Also ich gehe doch nicht ungeschützt an einen Schaltschrank wie Tarzan in den Dschungel. Ja, das wäre einfach fatal. Ihr seid ja auch später, also nach der Prüfung, seid ihr ja auch Vorbilder für die, die nachkommen. Und wenn ihr dann auf nichts mehr achtet, oh, es war bis zur Prüfung, danach ist alles cool. Das ist wie mit Prüfung, mit dem Führerschein und gerade am Anfang mit der Probezeit, nur die habt ihr als Geselle per se ja so nicht. Ja, weil entweder ihr seid fest übernommen, klar, ihr seid irgendwo anderweitig in der Probezeit, aber stellt euch vor, das erste, zweite Lehrjahr sind da mit euch unterwegs und sagen, nö, also der Geselle, 5 Sicherheitsregeln, PSA, der hat immer gesagt, brauchen wir nicht. Und dann wird der Ausbilder, beziehungsweise der Meister, wird dann stutzig, ja, und dann wird mal nachgeguckt, vielleicht macht er auch mal, kommt er mal mit oder schaut auch mal von irgendwo weiter weg, einen Kilometer weg, guckt er so, ach, hier, guck mal. Arbeiten unter Spannung, hat nicht vorher auf Spannungsfreiheit geprüft. Der Kollege, ob ich den weiter bei mir arbeiten lasse oder aber auch die Kunden teilen dann mit. Ihr kennt das ja selber, ihr seid auf Baustelle und die Leute stehen dann daneben und gucken euch bei der Arbeit zu, wo ich mir denke, als ob ich dann besser arbeite. Ja? Wenn ich einen Azubi dabei habe, dem erkläre ich was dabei. Ja? Und dabei fallen mir vielleicht auch noch ein paar Sachen auf, während ich das erkläre. Das ist ja was Schönes, aber wenn der Kunde dabei steht, der will eigentlich nicht wissen, der will einfach nur zugucken, der hat Langeweile, der will euch über die Schulter gucken, ob ihr das auch vernünftig macht. Und wenn ihr dann nicht auf irgendwas achtet, vielleicht habt ihr einen fachkundigen Kunden da stehen, dann seid ihr dran, Leute, wenn ihr euch dann nicht an die Regeln haltet. Deswegen, Leute, Aspekte des Arbeitsschutzes, ganz, ganz wichtig. Da habe ich euch auch hier eine Website, habe ich hier euch von der Schweiz, also elektra.ch. Und da sind auch so ein paar schöne Sachen, PSA 1, PSA 2. Wo sowas steht wie von den verschiedenen Stufen, also PSA Stufe 1. Was haben wir denn da? Bild in neuem Tab mache ich euch mal auf.
Und zwar wollte ich da mal gerade reingucken mit euch. Gucken wir, was mir aufmacht. PSA Stufe 2 Schutzhelm, Visier. Hat er mir jetzt voll abgeschnitten. Na egal. Wie gesagt, ich habe es euch verlinkt. Könnt ihr gerne mal reingucken mit PSA Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3, wo es dann immer wieder, ich sag mal, in auch andere Spannungsbereiche reingeht. Nächster Punkt, und der ist extremst wichtig für Elektroniker, und zwar für alle, also wirklich für alle. Und zwar geht es jetzt um die Messung. Hier steht nämlich jetzt, was musst du tun, wenn der Messwert außerhalb der Norm liegt. Das heißt, ihr habt jetzt eine Messung durchgeführt. Eure Messungen, die ihr ja bei der Anlage macht, sind nach der 0100-600 Neuanlage. Und ihr macht das natürlich nach den bekannten Schritten, besichtigen, messen, erproben. Und jetzt werdet ihr aber gefragt, da liegt ein Messwert außerhalb der Norm. Ihr habt jetzt beispielsweise beim RISO, ganz, ganz typisch, nicht den Maximalwert, weil es wird ja gesagt, 2 Kiloohm pro Volt. Ihr messt mit 500 Volt Gleichspannung, habt ihr 1 Megaohm. So, das ist euer Grenzwert. Das heißt, alles, was über einem Megaohm liegt oder ab 1,0 Megaohm, ist vollkommen okay, liegt in der Norm. Aber wenn ihr eine neue, also eine flatschneue Anlage habt und ihr habt nicht die 500 Megaohm, beispielsweise beim Fluke oder beim Gossen Metrawatt bei 300 Volt mit 300 Megaohm, ja, den Maximalwert, was das Messgerät in dem Moment kann, mit der Spannung, die es aufgegeben hat, dann müsstet ihr schon stutzig werden. Und das wollen die Prüfer wissen, dass ihr genau da Bescheid wisst über die Grenzwerte. Und nicht nur, dass ihr die Grenzwerte auswendig kennt, sondern auch wisst, okay, warum muss denn der Schutzleiter, der LO, wirklich low sein, also niederohmig? Warum muss der Isolationswiderstand sehr, sehr hochohmig sein? Warum messe ich am besten nicht nur alles gegen PE, sondern alles gegeneinander untereinander? Das heißt L1 gegen L2, L1 gegen L3 und so weiter. Warum mache ich das denn? Warum muss ich die Auslösezeit, den Auslösestrom vom FI messen, ja. Ich habe die Testtaste doch gedrückt, passt doch. Nee, eben nicht. Also, wenn irgendein Messwert außerhalb der Norm ist, dann hat das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht bestanden, eure Anlage. Das heißt, ihr stoppt ab diesem Moment sofort und erstmal die Ursache finden, Fehler beheben und dann neu messen. Ja, Sicherheit geht immer vor. Nicht einfach auf gut Glück weitermachen, sondern bis dieser Messwert stimmt. Ja, weil gerade auch RLO, RISO sind alles so Messungen, die macht ihr im spannungslosen Zustand. Dann erst gebt ihr ja Saft drauf, dann kommt mit das Erproben mit dabei zu dem Messen. Ja, das heißt Testtaste, macht man die Schutzorgane und so weiter. Ja, ob da wirklich auch den jeweiligen Stromkreis abschaltet. Und mit der RCD-Messung, ja, ihr macht genau diese Sachen, macht ihr ja dann. Aber es ist alles, deswegen hat das ja eine feste Reihenfolge. Wenn das sicher ist und das sicher ist, dann kann ich einschalten, dann mache ich die Messung, dann mache ich die Messung und erst dann kommt der Punkt, wo ich sage, ich erprobe jetzt mal die komplette Anlage und mache dann die Kundenübergabe. Ich mache die Einweisung, ich sage ihm, wie das Ganze funktioniert, ich übergebe das Ganze, ne, aber es hat ja alles irgendwo einen Sinn, dass das in dieser Reihenfolge ist. Deswegen, Leute, wenn ihr gefragt werdet, Messwert liegt außerhalb der Norm, was musst du tun? Stoppen. Stoppen hier, Ursache finden, Fehler beheben, erst dann wird weitergemacht. Ich habe euch auch hier vom E-Service Checkpunkt GmbH, habe ich euch das unten verlinkt, die nächste Quelle. Also diese alle Quellen findet ihr sowieso unten. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzugucken. Okay. Nächste Frage, wir sind fast durch. Was würdest du beim nächsten Auftrag besser machen? So, und bei dieser Frage ist für mich auch so ganz klar, das stellen die ja auch nicht einfach so, sondern das ist von dem Modell der vollständigen Handlung. Darüber haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen, dass egal welcher Auftrag, egal was ihr macht, wird immer wieder sowas drankommen. Und hier wollen die Prüfer halt wirklich wissen, habt ihr euch damit beschäftigt, wie hat euer Prozess denn funktioniert, wie hat das Ganze denn, was habt ihr gemacht, hat es zu lange gedauert, habt ihr irgendwie Probleme mit den Schaltplänen gehabt, habt ihr beim Programmieren irgendwie einen Fehler gemacht, wo ihr sagen würdet, okay, ich habe das jetzt drauf, ich würde mich, glaube ich, wenn ich das nächste Mal so einen Auftrag habe, würde ich mich vorher mit ABC beschäftigen, weil ich nicht wusste, das Bauteil hatte ich noch nie in der Hand. Beim nächsten Mal, wenn ich ein neues Bauteil bekomme, mache ich das nicht beim Kunden, dass ich das teste, sondern ich bestelle es mir in die Firma, ich verdrahte es schon mal, ich gucke es mir mal an, wie es funktioniert. Vielleicht jage ich auch was hoch, kann ja sein, aber besser im Privaten, bei euch zu Hause oder beziehungsweise im Betrieb, dass ihr da irgendwie was kaputt macht, als beim Kunden. Ja, das sollte auf jeden Fall schon mal so ein Punkt sein. Am besten geht euch gar nichts kaputt, aber wie gesagt, lieber, dass ihr das für euch mal getestet habt, dass ihr beim Kunden ein souveränes Auftreten habt. Und diese, was würdest du beim Auftrag beim nächsten besser machen, zeigt auch dem Prüfer, dass ihr euch wirklich damit beschäftigt habt, dass ihr diesen kompletten Prozess, deswegen macht man ja im Prinzip auch einen Arbeitsablaufplan, man entscheidet sich für Bauteil A, dann sagt man, ich hätte besser die Marke genommen, weil die hat nur Probleme gemacht, dann hört er raus, ey, guck mal, der Stift, beziehungsweise angehende Geselle, der weiß, was er da getan hat. Ja, also könnt ihr sowas sagen wie besser planen, schneller arbeiten und vor allem die Anlage soll direkt beim ersten Test vor dem Kunden fehlerfrei laufen. Und damit das funktioniert, klar, Erfahrung, vielleicht irgendwo was übersehen, dann sagt man, okay, ich habe auf diese Sache werde ich in Zukunft mehr darauf achten, weil genau das war irgendwo mein Fehler. Fehleranalyse kostet am Ende mehr Zeit als gute Vorbereitung. Und deswegen, Leute, beschäftigt euch mit eurem Material schon im Vorfeld. Entschuldigung, Modell der vollständigen Handlung. Okay, nächste Frage, Frage 10. Und zwar ist diese Frage, worauf würdest du den Kunden bei der Übergabe hinweisen? So, und wenn du jetzt dir das vorstellst, wie eine Kundenübergabe von einem Auto. Du kannst nicht einen Gebrauchtwagen dem Kunden einfach übergeben, ohne dass er eine Probefahrt gemacht hat. Er ist dann Probe gefahren, okay. Vielleicht habt ihr ihm aber auch was verheimlicht. Vielleicht ist es ein Unfallwagen. Vielleicht habt ihr irgendwo, ja, keinen Ölwechsel mehr gemacht oder ein Zahnriemen ist schon ziemlich durch. Der Auspuff ist schon halb weggefault und dann kommt ein älterer Kunde und dem drückt ihr das Auto in die Hand nur für die Kohle. Dann gebt ihr ihm keine Gewährleistung. Ihr sagt, auf Nimmerwiedersehen, die Kohle ist mir, ihr habt die schön eingestrichen. So, und dann baut dieser Kunde mit dem Auto einen Unfall, weil die Bremsen runter sind. Weil der TÜV wirklich mit Augenzwinker, mit zwei Augen zu, hat er euch die Plakette gegeben und dann passiert dem Kunden was. Ihr habt die Kohle, prima. Aber wenn der Kunde dann umkommt oder sich verletzt, ich wollte nicht an eurer Stelle sein. Nicht nur, dass ihr dann sagt, okay, selbst wenn er euch nicht verklagt, trotzdem habt ihr sein Unglück auf dem Gewissen. Da wollte ich nicht an eurer Haut stecken. Also, ich erkläre doch dem Kunden, wie die Anlage zu bedienen ist, wo mögliche Gefahrenstellen sind und worauf er auch bei Wartung und Verschleiß zu achten hat. Also keine Überraschungen und keine Ausreden. Mit offenen Karten spielen. Diese Anlage, die ihr da übergebt, ich vergleiche das immer ganz gerne wie bei einem Friseur, der euch die Haare geschnitten hat. Wenn ihr ausseht, als ob ein Hamster eure Haare weggefressen habt, ja, dann werdet ihr schon gefragt, ey, wer war denn das, welcher Friseur? Und dann sagt ihr so ehrlich, das war der und der Friseur. Der wird doch keine Kunden mehr kriegen. Da wird so schlechte Mundpropaganda über diesen, der gibt euch ja im Prinzip als Model raus. Und wenn ihr ausseht wie Müll, Entschuldigung, dann würde der ja schlechte Werbung für sich machen. Ihr seid ja im Prinzip die nächste Werbung für diesen Friseur. Beim Autokauf genauso. Wenn ihr im Freundeskreis seid und ihr werdet gefragt, ey, wo hast du dein Auto her? Oh, ich habe das von dem und dem Autohaus. Ah ja, und wie lange hast du das Auto schon? Oh, 10 Jahre und ich werde noch angerufen, da wenn ich da hinkomme, kriege ich noch ein Käffchen. Ich kann mein Auto zur Wartung dahin bringen. Ich habe meine Winterreifen da gelagert. Das ist ein super Service, die sind super freundlich. Und dann denkt jeder so, ach, vielleicht sollte ich ja auch mal dahin. Bei mir gibt's nicht so einen Service, ja. Und bei dem Elektroniker ist es ganz genauso, bei dem Handwerksbetrieb, wenn dann gesagt wird, oh, hör, Preis war teuer, aber ich kann den immer anrufen, der ist bei mir da, der hat mich im Prinzip in seinem Register so, ich kann, klar, drücke ich dem dann nochmal was in die Hand, wenn er irgendwie was reparieren muss, aber auch Wartungsverträge können so gemacht werden, ganz locker. Ihr werdet da auch weiterempfohlen, dass dann gesagt, oh, das ist ein vernünftiger, die Anlage ist mir nicht hochgegangen, die hat ewig und 3 Tage gehalten. Ihr kennt das doch, diese alten Stories von euren Eltern, wenn gesagt wird, oh, das hat damals der und der gemacht, ey, der hat noch das mitgemacht und D und C und F hat er noch alles mitgemacht, ja, für den Preis, den würde ich sofort, aber der hat leider aufgehört, ja, leider Insolvenz angemeldet oder hat keinen Stift mehr nachbekommen oder. So, und so einer wollt ihr werden, ja, so einer müsst ihr werden, das ist euer, sollte euer Anspruch sein, weil dann könnt ihr die Preise aber sowas von diktieren, weil ihr seid im Handwerk tätig, ihr habt was Vernünftiges gelernt und mit dem Beruf könnt ihr nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Ausland, das soll jetzt keine Empfehlung für eine Auswanderung sein, aber wenn das im Steuerparadies Deutschland hier so weitergeht, ja, ich bin auch einer, der immer mal wieder sich informiert, wo er sein Geld parkt, beziehungsweise wie er dem Vaterstaat vielleicht entfliehen kann, wenn es hier unattraktiver und unattraktiver wird, ja, weil ihr seid am Ende Nettosteuerzahler, überlegt, was ihr machen wollt. Anderes Thema, ihr habt was gelernt, ihr, eure Arbeit, alles, was ihr abgibt, jede Schaltung, jeden Draht, alles, was ihr repariert, ist Werbung für euch. Und wenn ihr schnell seid, wenn ihr strukturiert seid, wenn ihr gut arbeitet, dann seid ihr auf jeden Fall die gefragten Leute. Deswegen, bei der Kundenübergabe, schön transparent arbeiten, offen, keine Ausreden, Kunden auf Wartung, Gefahren und natürlich auch die komplette Anlageeinweisung, das sollte auf jeden Fall mit drin sein. Okay, gehen wir zur nächsten Frage und jetzt ist auch so eine Frage, die ist echt leidig bei Azubis und zwar wird gefragt, okay, für was wird ein Prüfprotokoll eigentlich erstellt und warum ist es so wichtig, dass beide Parteien, also Auftraggeber und Auftragnehmer, das Ganze unterschreiben? Und ich habe euch da auch mal was von QuickCheck von Rheinisch, habe ich euch mal auch wieder was verlinkt. Da steht das auch nochmal komplett drin. Also kontinuierlich steigende Anforderungen an Qualität und Sicherheit machen eine rechtssichere und fortlaufend aktuell gehaltene Anlagendokumentation sowohl für Hersteller als auch für Betreiber unverzichtbar. Das steht schon allein in der Einleitung. Ja? Also, das Prüfprotokoll alleine schon, ja, das sagt ja erstmal schon mal aus, die Anlage funktioniert so, wie sie soll. Zum Zeitpunkt der Anlagenübergabe keine Mängel festgestellt. Das ist euer Versicherungsdokument. Im Prinzip, ich sage ja immer wieder, ein Elektriker steht mit einem Bein im Knast. So, und mit dem Dokument habt ihr bewiesen, okay, zum Zeitpunkt der Übergabe wurde die Anlage geprüft und ist komplett sicher. Weil im nächsten Moment kommt irgendeiner und steckt die Gabel in die Steckdose. Da kommt irgendeiner mit einem Seitenschneider. Dann benutzt einer die Anlage auch wie auch immer. Ihr habt Idiotensicherheiten einprogrammiert und trotzdem kriegen sie es irgendwie hin, das Ganze kaputt zu machen. Ja? Wenn es später Probleme gibt, kann keiner sagen, hat doch nie funktioniert. Ja? Beide Seiten unterschreiben, das bedeutet rechtlich sauber. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass beide Seiten, sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer, das Ganze unterschreiben, schütteln uns die Hände und dann ist der Auftrag abgeschlossen. Ja, jetzt kann euch der Kunde im Prinzip gar nichts mehr, wenn die Anlage euch jetzt kaputt geht. Klar, ihr gebt eine Gewährleistung drauf oder ihr sagt, ey, wenn irgendwas ist, rufst du mich nochmal an oder so. Aber im Prinzip sollte, das ist wie bei einem guten Anwalt, den habt ihr, aber den braucht ihr eigentlich nie. Weil ihr euch immer gut benommen habt. Ja, deswegen Leute, Anlagendokumentation doppelt unterschreiben, eure Versicherung. Nächste Frage, die wird euch auch mit Sicherheit unterkommen, ist, nach welchen Richtlinien wird geprüft? Und da sollte definitiv reinkommen, DIN VDE 0100-600. Die Bibel fürs Prüfen für Neuanlagen. Erst- und Neuanlagen. Ja, also besichtigen, messen, erproben. Alles drin, alles wichtig, alle Punkte. Auch dazu habe ich eine Podcast-Reihe gemacht. Erstmal zum Besichtigen und zu den einzelnen Messungen, dass ihr wirklich alles da versteht. Deswegen schaut da unbedingt mal rein, beziehungsweise hört da mal rein. Ich habe auch Kurzvideos gemacht zu diesen Messungen. Da werden auch neue erscheinen. Muss ich mal gucken, wie meine aktuellen Klassen so durchkommen, dass ich da das mit denen an geeigneten Schaltungen dann auch machen kann. Deswegen wird sich auf jeden Fall was tun auf meinem Kanal zu den Messungen, dass ich die dann nochmal mache. Ich hatte die vorher, glaube ich, mit einem Gossen-Metrabad. Jetzt werde ich es, glaube ich, mit einem Benning, habe ich, glaube ich, da, werde ich das Ganze mal machen. Okay, letzte Frage und dann haben wir es auch schon. Und zwar, steht dann, was steht in der DIN VDE 0100-600. So, und da sollte auf jeden Fall sowas kommen wie, ja, ganz konkret, die Anlage muss visuell geprüft werden, also das Besichtigen, dann folgen die Messungen, RLO, RISO, Schleifenbilanzmessung, die macht noch die RCD-Messung, Auslösezeit, Auslösestrom und zum Schluss die Erprobung, ja, Testtaste und so weiter, Motorschutzschalter, je nachdem, was ihr verbaut habt, die ganzen Sicherheitsteile, dass das alles und natürlich dann natürlich die, dann kommt natürlich noch die Erprobung der Anlage, ihr macht im Prinzip alles schon mal durch, ihr zeigt dem Kunden, okay, wenn sie das drücken, passiert das, sie betätigen den Schalter, passiert das, löst der Motorschutzschalter aus, passiert das, dann müssen wir den Prozess wieder von vorne starten und so weiter, ja, also der Funktionstest. Nur so ist sicher, dass bei der Anlagenübergabe, bei der Kundenübergabe auch nichts vergessen wird und ihr auf der sicheren Seite seid. So. Und das Ganze habe ich euch einmal in einem wunderbaren Arbeitsblatt zusammengepackt. Deswegen, Leute, schaut da unbedingt mal rein, habe ich euch unten zum Download verlinkt. Und jetzt nochmal eine kleine Schlussfolgerung von mir. Also, was ihr bisher mitgenommen haben solltet, ja, aus dieser Folge, also ein kleiner Fingerzeig von mir als euer Lehrer und euer Prüfer, du solltest auf jeden Fall erklären können, dein Projekt nicht als trockene Aufzählung, sondern wie eine kleine Story. Bau das Ganze so ein bisschen auf. Wirklich überleg mal, wenn ihr dem Gesellen über die Schulter schaut, wie redet er mit den Kunden? Ja? Was macht er, diese Kundeneinweisung? Dass er denen vielleicht noch ein paar Gefahrenstellen erklärt, Wartungshinweise, dass die Anlage vielleicht auch länger hält. Ja? Das macht nämlich alles nicht nur interessanter, sondern es zeigt auch, dass du wirklich was verstanden hast von dem, was du da aufgebaut hast. Weil wenn ich nur stumpf auswendig lerne, die ersten drei Fragen, okay, wann löst ein RCD aus, was bedeuten die Charakteristiken, das kann einer im ersten Lehrjahr schon beantworten. Dafür brauche ich keine Prüfung. Ja, die Schutzklassen, sind so Kleinigkeiten, ja. Aber wenn ihr schon mal, ich meine, die meisten Azubis wissen noch nicht mal, was der Unterschied zwischen Basis- und Fehlerschutz ist. außer sie sind bei mir im Unterricht. Nein, natürlich haben sie bei den Kollegen auch wahrscheinlich was gelernt, ja. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip, ja. Du solltest so Begriffe kennen wie Lastenheft, Pflichtenheft, KVP, PSA. Und zwar nicht nur vom Hören, du sollst sie auch in den Kontext einordnen können. Deswegen schau auch unbedingt mal in diesen Links mit der PSA-Stufe 1, 2, 3. Da habe ich bisher noch keinen Prüfer gehört, der davon unbedingt Bescheid wusste oder zumindest mit diesen Stufe 1, 2, 3. Da könnt ihr zumindest schon mal punkten, wenn ihr da souverän seid. Und du zeigst, du hast den Überblick über deine vollrichtete Arbeit. Ja? Technisch, organisatorisch und vor allem sicherheitsrelevant. Ihr glaubt gar nicht, in Schulen oder auch in Betrieben, für Sicherheit gibt es ein extra, so ein fettes Budget, das Arbeitssicherheit, da habt ihr immer was. Wenn ihr sagt, ihr braucht irgendwelche Warnschilder, ihr braucht die und die PSA, dafür ist immer Kohle da. Wenn ihr sagt, ey, guck mal, bei dem und dem ist das und das kaputt, das müsste man mal reparieren. Ja, wir müssen warten, bis Kohle da ist. Aber da gibt es einen anderen Topf mit PSA für Sicherheit, der ist immer voll, randvoll. Und das Zeug ist auch morgen da. Dafür haben sie Amazon Prime. Ja? Denkt an meine Worte, es ist wirklich so. Und das ist das, was die Prüfer jetzt alles sehen wollen. Also keine Roboter, sondern echte Macher mit Verstand. Und wenn du sagst, die Folge hat dir jetzt gefallen, war ein bisschen lange, aber ey, war schon viele, viele Details, viele, viele Infos, dann gib mir, wie gesagt, einen Daumen nach oben auf YouTube und eine Bewertung auf Spotify und iTunes, 5 Sterne, nicht nur für mich, sondern auch für euer Karma. Und ganz wichtig, teil die Folge mit jemandem, der bald seine Abschlussprüfung, Teil 1, Teil 2 eben hat. Ja? Und vergiss nicht, auf meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de findest du, wie gesagt, alle Infos, findest hier die Ressourcen und Downloads, findest du den Link, findest aber auch das Fragenformular, das du per Klick und einfach nur wegschicken kannst. Am Ende, klar, musst du deine E-Mail-Adresse eintragen, aber ey, das, als ob ich die irgendwie rausgebe, so habe ich gar nichts von. Du kannst hier bei dem Reiter bleib auf den Laufenden, kannst du dich für meinen Newsletter eintragen. Wie gesagt, kannst du dich auch jederzeit wieder austragen. Ich schicke den einmal im Monat weg, also kein Spam oder sowas, wo genervt wird oder irgendwelche blöden Angebote, hey, kaufe jetzt meine T-Shirts oder so weiter. Wenn ihr euch T-Shirts wünscht, müsst ihr mich gerne anschreiben. Ich kann gerne nochmal T-Shirts erstellen mit meinem Logo oder ihr seid dann irgendwie Elektro Elektrotechnik Podcast, Giancarlo the Teacher, seine Gang oder so, das würde ich schon feiern. Darunter könnt ihr auch noch auf meiner Website meinen Spendenlink folgen, wenn ihr da sagt, ey, coole Arbeit, ich gebe dir mal einen Kaffee aus oder so. Würde ich mich auch drüber freuen, ja, aber ist jetzt kein Muss. Wie gesagt, das ist alles auf meiner Website zu finden. Schaut da gerne mal rein. Und wie gesagt, ihr könnt euch da euer eigenes Thema auch wünschen. YouTube-Video für Mittwochs oder ihr sagt, ey, ihr habt nur Feedback und Kritik, ey Giancarlo, du bist da ein bisschen schnell am Reden oder ein bisschen unstrukturiert, dann freue ich mich auch über Feedback, ich versuche mich stetig zu verbessern, damit es nämlich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir doch alle. Und dann wünsche ich euch erstmal jetzt viel Erfolg beim Lernen. Hört nächste Woche rein in die Teil 3, da komme ich mit den nächsten und den letzten Fragen aus meinem persönlichen Fragenkatalog zur Abschlussprüfung Teil 1, Teil 2. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the Teacher.